Heute ist ja der Sonntag Jubilate, aufgefordert, Gott zu jauchzen, ihm die Ehre zu geben. Wir haben es schon versucht, auch in der ersten Stunde heute, wo wir unser Leben ganz neu in die Hand unseres Heilandes gegeben haben, weil wir wissen, es gibt kein wahres Leben, das sich lohnt, außer in ihm. Wir können in dieser Welt Leben suchen, was uns aber letztlich doch durch die Finger rinnt und keine Substanz, keinen Boden bietet, auf dem wir wirklich fest in unserer Seele, mit unserer Seele stehen können. Jesus ist das wahre Leben. Der Predigttext ist uns gegeben heute in Johannes 16, den Vers 16 und dann 20 bis 23, wo Jesus zu seinen Jüngern sprach und zugleich auch zu uns, die wir in einer sehr bewegten Zeit leben und mit mancherlei Dingen angefochten werden. Das spricht der Herr noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wir freuen uns auf diesen Tag, denn noch beschäftigen uns auch viele Fragen. Und ich bin ganz gewiss, dass auch jeder von uns unter uns Fragen hat über die Werdegänge in dieser Zeit. Dass es keinen gibt, der alles versteht und weiß, wie alles einzuordnen ist. Das merkt man auch daran, dass wir uns an manchen Dingen ereifern und aufregen. Wir können sie nicht einordnen, deswegen sind wir so erregt. Aber Gott will uns führen und leiten und sagen, lasst es anstehen, was ihr nicht versteht. Es kommt die Stunde, wo alles klar und offen ist. Jubilate, jauchzt dem Herrn einfach, er steht über allem. Denn am Anfang dieses Kapitels, nachdem der Herr Jesus von dem Weinstock und den Reben sprach und von dieser Frucht, die man allein nur durch ihn bringen kann, im Verbund mit ihm, sagte er ja, das habe ich euch alles gesagt, damit ihr nicht abfallt. Ihr sollt nicht unruhig werden, sondern ihr sollt in der Ruhe, in der Geborgenheit bleiben. Sie werden euch aus der Synagoge stoßen? Ja, das geschieht wohl. Es kommt die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tut Gott damit einen Dienst. Das geschieht alles. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Ja, sie werden auch in unserer Zeit Menschen, die sich am Worte Gottes allein orientieren, ausgrenzen, als Sektierer bezeichnen. Wir hatten ja diesen gesegneten Einsatz gestern auf dem Markt Spandau. Unterschiedliche Reaktionen waren zu hören. Manche benutzen die Worte und sagen, halt's Maul, oder lies doch selber, was du mir da geben willst. Oder vieles andere, aber wiederum andere waren sehr offen. Und waren dankbar, bekannten sich auch zu Jesus Christus. All das erleben wir ja. Aber wir sollen mittendrin nicht erregt sein. Und nicht betrübt sein und traurig sein. Sondern die lebendige Hoffnung in Jesus Christus festhalten. Jubilate. Jauchzt dem Herrn, er steht doch über allem. Ihm entgeht doch gar nichts, weder in meinem Leben, noch in deinem Leben, noch in unserem Leben. Jeden kleinen Schritt sieht er. Wir lesen diesbezüglich im Psalm 139, dass ja alle Gedanken, alle Worte sind ihm ja bekannt. Wir haben sie vielleicht noch gar nicht richtig eingeordnet. Und doch weiß der Herr schon, wo sie hingehören und was wir damit meinen. Wir versuchen uns manchmal dem Nächsten verständlich zu machen, ringen nach Worten. Bei dem Herrn brauchen wir das gar nicht, der kennt ja unsere Gesinnung. Egal welchen Zungenschlag wir gerade haben, er ordnet das alles richtig ein. Da brauchen wir uns nicht stundenlang erklären vor dem lebendigen Gott, sondern er sieht, was wir brauchen. Ja, Jesus Christus wollte seine Jünger, und zu denen wir ja auch gehören, so wir wiedergeboren sind, so wir gläubig sind, ermahnen und sagen, eure Traurigkeit, die ihr hier in der Welt erlebt, hat nicht das letzte Wort. Seid doch fröhlich, schaut doch auf den lebendigen Gott. Dort ist euer Friede. Bei allen sichtbaren und auch unsichtbaren Nöten, die uns betreffen, auch Belastungen im Alltag, sei es familiär, in der Gesellschaft, vielleicht sogar manchmal im Miteinander in der Gemeinde, ist doch der lebendige Gott der Lenkende und Leitende. In jeder Situation sollen wir Aufblick zu ihm haben. Er vergisst der Menschen nicht. Er vergisst keinen. Er sieht ihr Hoffen, ihr Sehnen. Er schaut auch nicht weg in deinem Leben, wenn du in Nöten bist. Er schaut nicht weg, sondern er sieht ganz genau, was dich bewegt. Er sieht, wo du verfolgt bist in Gedanken durch andere, wo du vielleicht ausgegrenzt wirst. Aber der Herr sagt einfach, komm doch immer zu mir. Ich will dich erquicken. Komm zu mir. Jubilate, jauchze dem Herrn, bedeutet doch auch, vertraue deinem Schöpfer. Ich kann gut verstehen, wenn man dem Menschen nicht vertraut. Ich falle auch oft rein, indem ich manchmal Menschen mein Vertrauen schenke. Dann stelle ich im Nachhinein fest, es war gar nicht gut. Erstens ist es missbraucht worden und zweitens ist nicht das eingetroffen, was ich erwartet habe. Aber vertraue deinem Gott. Da kommt alles gut. Vertraue deinem Erlöser. Jesus gab sich ganz hin. Er hat sein Leben nicht verschont. Er hätte es gekonnt. Die Schrift sagt, er hätte Freude haben können. Aber die hat er nicht genutzt. Er erduldete das Kreuz um meinetwillen, um deinetwillen. Sein ganzes Leben gab er, weil er dich und mich liebte. Vertraue deinem Erlöser. Beug deine Knie vor ihm. Denn er hat nicht nur einen Anfang in der Weltzeit gesetzt und in deinem persönlichen Leben, sondern er hat auch für ein gutes Ende gesorgt. Für ein gutes Ziel. In Jesus Christus hat Gott allen Menschen die Türe zur ewigen Herrlichkeit geöffnet. An der Stelle, wo bei uns gar nichts mehr zu hoffen war, öffnete Gott eine Tür der Hoffnung. Wir denken dabei auch an die Aussage über Abraham und Sarah. Im Römerbrief lesen wir das auch. Da, wo nichts zu hoffen war, hofften sie. Ja, es war wirklich nichts zu hoffen. Abraham war hochbetagt, Sarah auch, und nun sollten sie noch ein Kind kriegen. Nichts zu hoffen. Und sie lachten ja darüber, über diese Verheißung. Kann doch nicht erfüllt werden. Aber dann hofften sie doch, weil es Gott gesagt hat. Auf Hoffnung, wo gar nichts zu hoffen war, menschlicher Art. Und so auch in unserem Leben, das ja verfuscht war durch Sünde, verloren, zur ewigen Verdammnis zubereitet, war nichts zu hoffen. Und dennoch ist Hoffnung aufgekeimt in dem Sohn Gottes. Denn Gott war in Christus und versöhnte plötzlich die Welt mit sich selbst. Und richtete das Wort der Versöhnung auf. Er rechnete uns die Schuld nicht mehr zu. Einfach gestrichen. Weg. Wer konnte sowas hoffen? Wer konnte hoffen, so ein neuer Mensch zu werden? Heilig zu werden? Zu Gott zu passen in die Herrlichkeit? Jauchze dem Herrn alle Welt. Jubilate. Es ist ein Jubel, den wir nie unterlassen sollen. Denn Gott selbst ist für dich, er ist für mich, er ist für uns. Er selber hat den Weg gebahnt zu seinem Herzen. Wir sollen niemals allein sein. Und Jesus sagte das zu seinen Jüngern auch. Jetzt habt ihr Traurigkeit, aber das soll auch weggenommen werden von euch. Ihr werdet mich eine Zeit lang nicht sehen, aber dann werdet ihr mich doch sehen. Ich bin ja bei euch alle Tage. Wir lesen auch von diesem wunderbaren Sieg des Herrn. Für diejenigen, die ihm vertrauen, dass sie ganz neue Kreaturen geworden sind. Paulus schreibt das so in 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Ich hoffe und wünsche, dass wir alle neue Kreaturen sind. Und sollte jemand noch eine alte Kreatur sein, dann ist er heute eingeladen, eine neue Kreatur zu werden. Denn Gott schafft neue Kreaturen. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das hat der Apostel Paulus auch selber erlebt. Er konnte Gott nur preisen darüber, dass man so einen Menschen wie er war. Und er sagte, ich bin der Vornehmste unter allen Sündern, dass der überhaupt umgewandelt werden konnte. Das ist doch nur ein Grund zum Danken, zum Loben, zum Preisen. Es ist alles neu geworden. Er wurde von einem Verfolger der Jünger Jesu, des Evangeliums, wurde er ein Verkündiger. Und zwar ein so vollmächtiges Werkzeug, dass Europa mit dem Evangelium durchzogen wurde. Unverständlich für uns. Wir hätten den schon längst vorher an den Pranger gestellt, vielleicht auch gesteinigt damals. Hätten gesagt, das hat er verdient. Ist recht so. Nein, Gott macht alles neu. Daran sollen wir immer wieder aufs Neue denken. Wir haben ja so etliche Beweise, auch Aussagen in der Schrift, wie zum Beispiel in 1. Korinther 15. Wir danken Gott, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Er gibt uns Sieg. Er schenkt es uns. Oder in 2. Korinther 2, Vers 14, Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt. Alle Zeit Sieg gibt, nämlich in Christus. Nicht nur einmal, nicht nur ab und zu, sondern alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Das heißt, die Menschen kriegen dann mit, dass wir etwas zum Jubeln haben. Weil wir Sieg haben in Christus. Wir haben Lebenshoffnung. Wir brauchen der Sünde nicht dienen. Das soll uns neu ins Herz gesprochen sein. Die Jünger sollten das auch verstanden haben. Und sie sollten mitgekriegt haben, dass Jesus ja deswegen gekommen ist, damit sie aus ihrer Begrenzung und ihrer Traurigkeit herausgehoben werden können. Johannes schreibt ja in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 4, denn alles, was von Gott geboren ist, was tut das? Es überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, was kann uns da die Welt noch schaden, wenn wir überwunden haben? In Christus? Wo liegt denn da das Problem noch? Jesus will uns deutlich machen, nein, ihr habt Grund zum Jubeln. Und wir sehen ja, dass der Glaube an den lebendigen Gott, das Vertrauen in sein Wort, ohne es zu verstehen, Großes vermag und sichtbar werden lässt. Wenn wir allein die Glaubenszeugen betrachten, die in Hebräer 11 beschrieben werden, zum Beispiel den Noah. Wie konnte der in einem Feld oder Land, wo überhaupt jetzt kein Regen zu sehen war und Wasser war sowieso sehr knapp, irgendwo sehen, wie konnte der ein Schiff bauen, ein riesiges Schiff, auf dem trockenen Land und glauben, dass das mal fährt? Ja, er hatte ja keine Möglichkeit, das zum Mittelmeer zu schaffen, ja, sondern es wurde einfach da auf trockenem Boden irgendwo gebaut. Ja, und irgendwo sollte das mal schwimmen. Aber es heißt, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Als er dieses göttliche Wort empfing, über das, was man noch gar nicht sah. Noch gar nicht sah. Die Jünger, die sahen ja auch nichts. Sie kriegten nachher nur den Tod Jesu mit. Aber der Herr hat gesagt, ich sage euch jetzt schon mal was, was ihr nicht seht. Ihr werdet mich wiedersehen. Tja, was machen wir damit? Glauben wir das? Von Abraham lesen wir ja auch, dass er einfach sein Hab und Gut in Ur und Chaldäa verließ und später dann aus Haran in das verheißene Land zog durch den Glauben. Er war fremd, er kannte niemand dort in dem anderen Land. Er hatte keine gewisse Stätte, er lebte als Fremdling unter anderen Menschen, die vielleicht ihm auch Böses antun wollten. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf Gott, auf die Erfüllung seines Wortes, auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ja, er glaubte einfach, Gott, ja, verlass dein Haus, komm, ich will dich in ein Land führen, wo ich dich segnen will. Kenne ich gar nicht. Ja, aber er ging durch den Glauben. Jubelate, jauchzet dem Herrn. Oder wenn wir von der Sarah lesen, die ja zunächst, ich sagte schon mal, lachte, ja, weil sie ja in ihrem hohen Alter mit 90 ja nun auch nicht mehr dachte, dass sie jetzt nochmal einen Sohn oder ein Kind bekommen könnte. Aber wenn Gott das sagt, dann geschieht Unmögliches und wir dürfen und sollen ihm vertrauen. Sie hielt den für treu, der es zugesagt hat, steht in Hebräer 11, Vers 11. Und wir dürfen und sollen Gott in Jesus auch für treu halten. Wenn er etwas sagt, er will uns helfen, er ist bei uns alle Tage, dann sollen wir das auch annehmen und nicht so tun, als ob er nicht da wäre und selber kämpferisch tätig werden. Auch von Isaak lesen wir, dass er durch den Glauben einfach den Jakob segnete und den Esau im Blick auf die zukünftigen Dinge. Er konnte gar nicht wissen, wie die Kinder sich entwickeln und was mit dem Einzelnen so geschah und warum plötzlich der Jakob den Erstgeburtssegen kriegte. Er wusste das ja nicht, der Isaak, aber im Nachhinein. Aber er tat das, was er durch den Glauben an Gott tun musste. Er sprach es einfach aus. Oder denken wir an Josef, von dem geschrieben steht, durch den Glauben redete auch Josef, als er starb, von dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten und befahl, dass man seine Gebeine mitnimmt. Das war noch gar nicht in Sicht. Überhaupt nicht in Sicht. Es dauerte ja noch sehr, sehr lange, bevor überhaupt diese Möglichkeit im kleinsten Mal aufleuchtete, frei werden zu können. Aber im Glauben sagte er und wusste, Gott tut das. Es wird so sein. Es wird so sein. Und auch Mose, als er nun am Haus des Pharaos ja aufgewachsen war, wollte er einfach nicht mehr an diesem fremden Haus teilhaben, sondern durch den Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wollte er nicht mehr ein Sohn der Tochter Pharaos gelten, sondern er wollte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden und misshandelt werden, als eine zeitliche Ergötzung der Sünde und der Schätze dieser Welt. Auch hier, durch den Glauben sollen wir lieber mit der Gemeinde Jesu verfolgt werden. Aber dann sind wir auf der richtigen Seite. Als uns anzupassen an das Wesen und den Geist dieser Welt. Es ist ja traurig zu sehen, was auch in diesem Jahr alles im Namen der Reformation und Luther geschieht. Traurig zu sehen, was alles an Programm anberaumt ist, auch für den Kirchentag. Dass man provokativ gerade in der Marienkirche homosexuelle Paare trauen will. Wir müssen glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und wahr ist und nicht abweichen davon, sondern festhalten daran. Denn dann ist der Segen des Herrn auch mit uns. Und vieles andere wird auch noch in der Schrift gesagt, was einfach im Vertrauen und Glauben an den lebendigen Gott eintreffen wird. Manche haben ja mal das Buch Die Pilgerreise gelesen von John Bunyan. In dem 17. Jahrhundert ein Mann, der fromm sein wollte, religiös sein wollte und er wollte ein anständiges Leben führen. Hatte ja vorher ein sehr durcheinandergewirbeltes Leben und er schilderte auch in diesem Buch Die Pilgerreise Folgendes, dass er ja versuchte, die groben Sünden aus seinem Leben fernzuhalten, alles abzulegen, was andere doch als grobe Sünde bezeichnen. Er nahm sich die 10 Gebote vor als Richtschnur und wollte danach handeln. Er merkte aber an dieser Stelle, dass er gar nicht fähig war, das alles einzuhalten. Immer wieder stieß er an Grenzen. Er tat zwar Buße darüber, wo er gefallen war, beruhigte sich im Gewissen damit vor Gott und dachte, naja, es wird schon irgendwie in Ordnung kommen. Er glaubte ja, dass Gott mit ihm zufrieden ist, weil er wirklich an sich arbeitet. Das ist ja auch so ein Wort, du musst an dir arbeiten. Ja, dann arbeitet man an sich und dann denkt man, jo, jetzt bin ich ja schon recht und gut. Er hat an sich gearbeitet, der Bunyan. Und dachte, Gott ist jetzt zufrieden. Doch dann schenkte es Gott, dass er mal ein Gespräch mit belauschen konnte von Frauen, von 4 armen Frauen, die sich miteinander über etwas austauschten, was ihm völlig fremd war. Sie sprachen über eine Neugeburt. Neugeburt? Über das Werk Gottes in ihrem Herzen und wie ihnen ihr natürlicher unwiedergeborener Zustand, in welchem sie früher gelebt hätten, als ein höchst unglücklicher erschien. Sie redeten davon, wie Gott ihre Seelen mit seiner Liebe in dem Herrn Jesus heimgesucht und mit welchen Gottes Worten und Verheißungen sie erquickt, getröstet und gestärkt worden seien gegen die Anläufe des Teufels. Weiter handelten sie insbesondere von den Einflüsterungen und Versuchungen des Satans und erzählten einander, durch was für Dinge sie angefochten und wie sie bei den Anläufen des Bösewichts von Gott unterstützt worden seien. Das hört er alles. Was reden die da? Auch sprachen sie von ihres eigenen Herzens Bosheit und von ihrem Unglauben und verachteten und verabscheuten ihre eigene Gerechtigkeit. Ach, sowas. Die Gerechtigkeit bezeichneten sie als ein beflecktes Kleid, ihre eigene, und Unfähigkeit, irgendetwas Gutes zu tun. Und mich deuchte, sagte Bunyan, sie sprachen so, als wenn die Freude aus ihnen redete. Sie sprachen mit solcher Lieblichkeit in Schriftworten und mit solcher Holdseligkeit, dass sie mir vorkam, als wenn sie eine neue Welt aufgefunden hätten. Bunyan erkannte plötzlich, dass der Versuch, sich selbst zu verbessern, nicht zu einem guten Ziel führt. Er hörte und erkannte die Gnade Jesus Christus, die allein ihn von seiner Schlechtigkeit, von seinem alten Menschen erlösen kann. Das erkannte er. Und er nahm Jesus auf und wurde eine neue Kreatur und somit ein Verkündiger jetzt des Evangeliums. Nicht mehr ein Verkündiger dessen, ein Moralprediger, der sagt, du musst dich mal verändern. Sondern Jesus hat für dich gelitten. Er gibt dir das neue Leben. Er verändert dich. Denn während die Selbstgerechtigkeit immer erneute Erfahrung des Versagens freisetzt, führt die Gnade Jesu allein in das neue Leben und gibt Vollmacht, das Böse bleibend zu überwinden. Bleibend zu überwinden. Ich selber in meinem Leben habe das auch erfahren. als meine Frau und ich zur Buße geleitet wurden und dann nach einiger Zeit auch wiedergeboren waren, stellten wir fest, dass wir nicht mehr kämpferisch sein mussten gegen bestimmte Sünden und Schlechtigkeiten, sondern dass wir es nicht mehr brauchten. Befreit. Das ist die Gnade Gottes. Jubilate, jauchzet dem Herrn. In unserem Text spricht ja Jesus zu seinen Jüngern von seinem Leiden. Ihr werdet mich eine Zeit nicht sehen, über ein kleines werdet ihr mich nicht sehen. Und dann von seiner Auferstehung und seinem Wiederkommen. Dann werdet ihr mich doch wieder sehen. Nochmal über ein kleines. Und ich gehe dann zum Vater. Ich gehe zum Vater. Das ist die Auferstehung von den Toten. Das ist der Sieg über den Satan. Der Sieg über alle Schuld, über alle Gewalt. 40 Tage sahen ja die Jünger Jesus Christus immer wieder mal erscheinen unter ihnen. Und er sprach mit ihnen vom Reiche Gottes nach seiner Auferstehung bis zum Pfingsttage. Und darum sagte er zu ihnen, ich will euch wiedersehen. Auch wenn ihr mich jetzt vorübergehend vor Augen nicht habt. Ich will euch wiedersehen. Glaubt doch das einfach. Was der Herr auf Erden für alle, die an ihn glauben, begonnen hat, soll im Himmel letztlich vollendet werden. An die Thessalonicher, die ja eine wirklich missionarische, erweckte Gemeinde waren. Und ich wünschte, wir hätten nur solche Gemeinden wie die Thessalonicher. Denn von denen wurde gesagt, Paulus sagt, ich brauche den anderen Leuten gar nicht erzählen, warum ich zu euch gekommen bin. Das sagen die mir alles. Die sagen mir von eurer neuen Freude, die reden von euch. Aber die Thessalonicher hatten auch eine Frage und ein Problem, dass nämlich etliche der Gläubigen unter ihnen verstarben. Und nun die Frage, ja, wollte nicht der Herr wiederkommen? Sind wir jetzt übrig geblieben zum Gericht oder sind die gerichtet? Und da schrieb ja dann der Apostel Paulus an sie und sagt, nein, nein, das ist nicht so, wie ihr denkt. Wenn Jesus sagt, ich will euch wiedersehen, dann will er alle wiedersehen, alle, die an ihn geglaubt haben. Und schreibt dann hier, wir wollen euch, liebe Brüder, nicht in Ungewissen lassen über die, die da entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Und dann spricht er weiter, er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in der Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Jesus sagt, ich will euch wiedersehen. Und das soll jetzt schon in unserem Herzen pulsieren. Jubilate, ein zweites. Unsere Lebenshoffnung ist mit der Himmelfahrt Jesu nicht beendet. Es ist jetzt bei uns, alle Tage auf sein Wort abzustellen, dass er gesagt hat am Ende des Matthäus-Evangeliums, ich bin bei euch. Ich bin bei euch, alle Tage. Mit der Himmelfahrt ist die Begegnung mit Jesus nicht zu Ende, sondern jetzt, heute, hier. Denn in der Zwischenzeit zwischen der Himmelfahrt und seiner Wiederkunft, zwischen unserer Annahme Jesu in unserem Leben und der Begegnung mit ihm, werden wir zwar von mancherlei Trübsalen angegriffen, mancherlei Traurigkeiten, aber der Herr ist dabei. Er ist dabei. Aber Jesus sagte es auf den Kopf der Jünger zu. Ihr habt nun Traurigkeit. Und wenn wir manchmal unter uns schauen, wer weiß, was die Traurigkeiten auslösen, sind wir manchmal auch traurig. Das kann ich in den Zwischengesprächen hören. Der eine ist niedergeschlagen darüber, dass der andere so übel über ihn geredet hat. oder was so in der Welt geschieht, wenn wir jetzt schauen nach Kanada oder Süddeutschland, diese Überschwemmungen, die großen, oder die Kriege in Syrien und überhaupt im Nahen Osten, die Flüchtlingssituation. Vieles wirft Fragen auf und macht uns traurig. Ja, es macht uns sogar manchmal aggressiv. Und wir reden dann dagegen und sagen es ja unerhört. Man sollte so und so verfahren. Wir sind unruhig. Jesus sagt, nun seid ihr traurig, aber ich will euch wiedersehen. Und die Freude soll euer Leben bestimmen. Eine unaussprechliche Freude. Jesus sagt, wer beharrt bis ans Ende, der soll selig werden. Aber auch in Matthäus 24, Vers 13, bleibt fest im Glauben, bleibt treu. Oder in Offenbarung 3, Vers 11, wo der Gemeinde zugesprochen werden muss hier auf Erden, siehe, ich komme bald, sei wachsam, bleibe fest, sei wachsam. Wir haben als Christen, sofern wir Gläubige sind, wiedergeboren sind, kein Grund zum Jammern. Kein Grund zum Jammern. Wir verunehren unseren Herrn, wenn wir jammern. Wir haben nur Grund zum Danken und zum Loben. Jauchzet dem Herrn. Alle Welt, jauchzet ihm. Ja, der Herr sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Ich bin ja dabei. Handelt, bis ich wiederkomme. Ich will euch wiedersehen, euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Trotz aller Widerwärtigkeiten. Wir werden uns hier und freuen uns hier, wenn wir auf Gottes Wort unser Leben abstellen und im kindlichen Glauben einfach Gottes Wort beim Wort nehmen. Und wir werden uns freuen, auch mit einer unaussprechlichen Freude, wenn wir dann Jesus sehen, wie er ist, wenn er uns aufnimmt in sein Reich. Im Psalm 126, Vers 1 und 2 heißt es ja, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, wenn er uns auch erlösen wird aus der Welt, erlöse mich von dem Bösen, ja? Dann werden wir sein wie die Träumenden, dann wird unser Mund voll Lachens sein und unsere Zunge voll Rühmens sein. Und da wird man sagen unter den Heiden, wenn die das mitkriegen, der Herr hat Großes an uns getan. Der Herr hat Großes an ihnen getan. Das kriegen dann auch andere mit. Das sollen sie sagen über uns, über dich, über mich. Und das, der Sonntag fordert uns heute neu auf dazu, durch diese Worte Jesu. Und Petrus sagt, ihr werdet euch freuen mit einer unaussprechlichen Freude, wenn ihr Jesus dann leibhaftig sehen werdet. Jetzt seid ihr wohl eine kleine Zeit traurig, in mancherlei Anfechtung. Aber Johannes sagt auch, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das verlieren wir nicht aus dem Fokus, nicht aus dem Auge, sondern wir leben jetzt in dieser lebendigen Hoffnung. Darum sagt der Herr auch dieses Beispiel. Es ist so ähnlich wie bei einer Frau, die hochschwanger ist und kurz vor der Geburt des Kindes steht. Ja, sie hat Schmerzen, das geht nicht ganz so glatt ab, wie man sich das immer so vorstellt oder wünscht. Sie hat Schmerzen, aber wenn das Kind dann geboren ist, dann ist große Freude. Dann denkt man nicht mehr an die Schmerzen. Und das soll uns jetzt schon ermutigen, dass wir auch, denn wenn wir nur an die Schmerzen denken würden, dann würde keine Frau mehr ein Kind haben wollen. Aber seltsamerweise wollen sie doch noch Kinder haben. Obwohl man ihnen sagt und sie mitkriegen, das kann auch mit Schmerzen gehen. Ja, aber die Freude danach ist doch viel größer. Dieses Kind im Arm zu halten, das neue Leben, das Wunder der Gnade Gottes. Wir haben viele Fragen in unserem Leben. Warum ist das so oder so? Jesus Christus wird uns mit seiner Herrlichkeit so erquicken, dass wir keinen Rückblick mehr machen werden und keine Fragen mehr haben. Wenn ihr dann bei mir seid, ihr werdet nichts fragen. Wir haben einfach keine Fragen. Alle Fragen sind beantwortet durch die überschwängliche Herrlichkeit Gottes in die wir hineingeführt werden und das sehen. Deswegen dürfen wir auch jetzt schon unsere Fragen anstehen lassen. Die werden irgendwann beantwortet oder aufgelöst. Wir müssen nicht alles wissen in unserer Zeit, liebe Geschwister, sondern wir sollen glauben. Was sagte der Herr Jesus noch im Blick auf das Wesen dieser Welt? Die Welt hat Freude über den Tod des Sohnes Gottes. Ja, da hatten ja viele Freude, ne? Und wir sehen auch in der Offenbarung 11, wenn die zwei Zeugen auftreten, die das Evangelium verkündigen und der Antichrist ihnen entgegensteht und sie töten darf, was passiert? Da haben die alle Freude. Die geben sich Geschenke. Ja, die freuen sich gegenseitig, beschenken sich ja, weil die tot sind. Die lästigen Mahner sind weg. Das meint der Herr Jesus. Die Welt freut sich, wenn ich dort bin. Aber ihr habt Traurigkeit zunächst darüber, weil ihr mich nicht seht. Ihr sollt aber geistliche Freude bekommen. Über das neue Leben. Ihr seid nun traurig, weil ihr mitkriegt, was der Lohn der Sünde ist, wie es in Römer 6, Vers 23 steht. Der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Aber ihr sollt freudig werden über das neue Leben, die wir jetzt in dieser Endzeit leben, sollen diese Endzeit Hoffnung haben. Gott hat alles im Griff. Wir sind zwar Fremde in dieser Welt, aber nicht Fremde im Reiche Gottes. Wir sind Geliebte Gottes. Und je düsterer die Zeit wird, die uns umgibt, desto stärker soll diese lebendige Hoffnung in unserem Herzen hervortreten. Denn Jesus sagt, wenn ihr seht, dass das immer schlimmer wird, wenn das anfängt zu geschehen, dann seht doch auf. Und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die sichtbare Erlösung. Das ist der Zuspruch, der uns heute gegeben werden soll. Jubilate, jauchzet dem Herrn alle Welt. Jubilate. Denn Gott hat alles geschaffen. Er erhält alles bis zu der Stunde, wenn er diese Welt nicht mehr braucht, um Menschen zu sich zu rufen. Dann wird sie aufgelöst. Aber er ist der Tragende. Und wir können da mit dem Ruprecht Bayer sagen, Gott, mein Vater, weiß, wie es doch um mich steht. Er weiß genau, wie es mir ergeht. Er weiß um alles, was geschieht. Er weiß auch das, was niemand sieht. Mein Vater weiß um alle Not. Mein Vater ist ein treuer Gott. Er lenkt den weiten Weltenkreis. Mein Vater weiß es, ja, er weiß es. Mein Vater weiß um allen Schmerz. Mein Vater schaut mir tief ins Herz. Er weiß um jedes Missverstehen. Er weiß, woher die Stürme wehen. Er kennt den Kummer und die Qual. Er schaut hinein ins finstere Tal. Ist auch die Drangsalzhitze heiß? Mein Vater weiß es, mein Vater weiß. Und kann ich manches nicht verstehen? Der Vater hat nur ausersehen, was mir zu meinem Besten dient. Mein Vater weiß, was mir geziemt. Sein Führen geht durch Nacht und Licht. Dies Wissen schenkt mir Zuversicht. Drum ist mein Herz voll Lob und Preis. Mein Vater weiß es. Ja, mein Vater weiß. Jubilate, euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen, spricht der Herr. Amen.